Eine wunderschöne, gute Woche, egal wann ihr diesen Podcast hört. Hallo und herzlich willkommen. Bevor es losgeht, kleiner Disclaimer, abonniert doch gerne mal diesen Podcast-Kanal. Und damit Folge 119.
Geil, gutes Intro. Ja, kann ich mich nur anschließen. Abonnieren macht Sinn. Vor allen Dingen macht es jetzt auch wieder Sinn, diesen Podcast abonniert zu haben, weil wir nämlich wieder hier zusammen sind,
yes,
im Studio.
Good old Germany.
Jetzt kann es ja wieder alles also noch besser werden, als es eh schon war. Mhm. Ich bin fantastisch froh, das sagt man so.
Ja, ich weiß nicht.
Fantastisch froh, dass du wieder da bist und wieder face-to-face davor sitzen. Es gibt ja viele Podcaster und Podcasterinnen da draußen, die immer über Remote aufnehmen.
Das stimmt.
Ich hätte gar keinen Bock. Also wirklich, ich hätte gar keinen Bock. Es ist ja toll, dass wir da die technischen Möglichkeiten haben, um das da möglich zu machen, vom einen Punkt an die andere Welt das zu machen.
Ja.
Das ist ein Segen, keine Frage. Aber boy, es fuckt auch ab.
Ja, also ich find's schön, vor allem wenn man dann reisen kann, darf, findet man natürlich immer wieder neue Orte, über die man sprechen kann, neue Geschichten. Das finde ich immer sehr schön. Aber es ist ein kleiner Struggle.
Ja.
Und ein Struggle zum Beispiel, wenn man jetzt einfach mal im Detail sprechen möchte, ist, wenn die Latenz des Videoanrufs so groß wird, dass zum Beispiel bei einem WhatsApp-Call, glaube ich, wenn du sprichst und auf einmal entsteht ein Funkloch, eine Latenz, dann hört man vielleicht erstmal kurze Zeit nichts und dann wird in den nächsten 10 Sekunden, wenn man dich wieder hört, der ganze Inhalt von der letzten Minute wiedergegeben, aber auf 10 Sekunden.
Ja.
Und dann ist dieses Gespräch immer sehr langsam oder einfach mal ganz schnell.
Und das ist natürlich immer ganz doll an zu schwitzen bei den Gesprächen, weil es ist dann teilweise so, dass du irgendwas erzählst und du hast eine witzige Pointe am Ende und dann geht man hin und dann erzählt man was und dann hat man so die Pointe gedroppt und dann denkt man so, jetzt musst du noch 4 Sekunden warten, bis du weißt, ob der andere es witzig fand oder nicht.
Stimmt.
Vielleicht sagt er auch gar nichts und sagt, gut. Kommen wir zum nächsten Thema und zur nächsten, oh Gottes Willen. Aber Gott sei Dank sieht er nicht, dass ich keine Hose an habe.
Ja. Oder wenn man sich mit der Latenz quasi immer wieder selber ins Wort fällt. Das heißt, du möchtest irgendwas sagen, vielleicht willst du Spontanes reinwerfen, mich positiv unterbrechen oder ich dich.
Ja.
Und man weiß nie ganz genau, wann man sprechen kann oder soll. Und das ist so ein bisschen wie dieses stockhafte Aufeinanderzugehen auf einem Gehweg und dann sagt, nee, du links, nee, du rechts. Und man geht sich immer wieder gleichzeitig in die Quere.
Ja.
Aber das ist auditiv, das ist auch ein Meisterwerk, das muss man erstmal erschaffen.
Ja, das stimmt. In diesem Sinne würde ich sagen, hallo und herzlich willkommen zu Folge 119 von Dudes. Wir freuen uns auch diesen Tag heute, wann auch immer ihr hört, mit euch zelebrieren zu können. Wir hoffen, ihr seid gut aus dem Bett gekommen oder ihr geht jetzt gleich gut ins Bett, was auch immer ihr tut. Ich hoffe, ihr habt Spaß dabei. Wir werden versuchen, das jetzt ein bisschen zu unterstützen und wir hätten da vielleicht eine kleine Hobby-Idee für euch. Und zwar sind wir nämlich vorhin hier zum Studio gefahren, frohen Mutes, dass wir uns wieder hinsetzen können und haben dann auf der anderen Straßenseite vorhin was gesehen und kurz direkt danach gesagt, lass stecken, sag nix, lass gleich drüber sprechen. Da kam so eine Gruppe an Leute nämlich aus so einem Gebäude raus. Und
ach,
die haben so, yo, ich habe das erstmal überhaupt nicht einordnen können. Und es war interessant, weil ich habe die noch nie auf so einem Pulk gesehen. Es gibt so Leute, von denen weiß man, dass die existieren und man sieht die so links und rechts, aber man macht sich keine Gedanken darüber, wo kommen die, wo sind die gerade hergekommen, wie sind die heute aufgestanden, wo wohnen die, was machen die, warum machen die das? Was war das für eine Gruppe von Leuten?
Aliens.
Perfekt. Und damit, tschüss.
Nein, wir sind aus dem Auto ausgestiegen und direkt neben unserem Büro scheint es eine, ja, wie du schon gesagt hast, Sammelstelle dafür zu geben, für Leute, die sich eben ausstatten. Und zwar, es sind, jetzt bin ich ein bisschen, ja, unsicher, weil ich weiß nicht, ob es ein spezielles Wort für diese Leute gibt, aber ich würde jetzt einfach mal sagen, so wie ich sie,
ja, nee,
Bibelfreunde.
Gut. Ja, das wollte ich auch sagen.
Bibelfreunde.
Ja.
Das sind Bibelfreunde, die haben kleinen,
ich dachte, du wolltest sein Geschwister.
Nee. Nee, das wollte ich nicht.
Okay.
Nee, Bibelfreunde, fromme Landsmänner und Landsfrauen, die okay, sehr hohes Interesse in Jesu Christi haben.
So. Ja.
Jetzt wissen wir, über wen wir sprechen. Und ihr habt vielleicht auch schon so ein Bild im Auge oder in euren Gedanken, wie diese Leute aussehen. Ich beschreibe sie jetzt nicht körperlich, sondern was sie bei sich haben, weil das ist immer das Gleiche. Sie haben einen Pappaufsteller mehr oder weniger dabei, unseren kleinen, das sieht aus wie so ein Rollkoffer,
Trolley,
aber es ist eigentlich ein Einkaufswagen für ältere Leute, glaube ich. Da kann man dann Pfandflaschen reintun oder eben den Einkauf und den so ein bisschen hinterher sich herziehen. Das ist quasi die Tragetasche zum Rollen.
Mhm.
Und das ist immer voll mit Prospekten über unseren Herrn Jesu Christi, über unseren Heiland, unseren gelobten Messias, der schon damals nicht nur über Wasser lief, sondern auch das Brot brach und es unter den Armen verteilte, Wein zu Wasser, andersrum Wasser zu Wein.
Ja.
Weiß ich jetzt auch nicht.
Ja, ein Zaubertrick auf jeden
Fall. Auf jeden Fall 50 Cent Wodka-Lemon-Partys geschmissen hat.
So. Und ich habe mich, also bei denen, also wenn ich das sehe, dann ist das natürlich, also das zügelt in mir ein Gefühl der Vertrautheit, natürlich, Heimatgefühle. Alles, wenn ich irgendwas mit Jesus Christus sehe, dann denke ich, home sweet home, Alabama. Aber ich denke mir bei dieser Sache eigentlich eher, was mich daran verwundert, dass es so wahnsinnig ineffektiv ist. Also dass ich mir denke, diese Art und Weise mit, wie viele Leute waren das? 12 Leuten?
Ja, ja.
So mit 12 Leuten viele. Loszuziehen, mit so einem Trolley voll mit Prospekten, um die Botschaft kundzutun. Mhm. Das ist ja, es gäbe ja 1 Million.
Wie viele Leute waren es? 12?
Sind's,
oh mein Gott, es waren die Jünger Jesu Christi.
Sind das nicht nur 11? Wie so ein Fußballteam?
11 Freunde? Nee, das ist die Zeitschrift, die Fußballzeitschrift.
Okay. Waren es 12 Apostel? Ich bin mir nicht sicher. Ist es so?
Das ist jetzt, also lass uns nicht über die Fakten sprechen. Okay. Weil die
naja, auf jeden Fall ziehen die los mit diesen Prospekten und ihr habt das vielleicht schon mal gesehen, ihr kommt in die Stadt und dann steht da jemand und der fragt euch dann des Öfteren so, möchten Sie eine Bibelzeitschrift kaufen? Das ist auch, glaube ich, das ist so ein bisschen, also es wird jetzt gar nicht groß drumherum geschweckt, sondern du sollst einfach dieses Ding kaufen.
Mhm.
Und dann kaufe ich für Geld dieses Prospekt, um dann darin etwas über Jesu Christi lesen zu dürfen. Jetzt meine Frage, sind das wirklich bibelfromme Menschen, die das machen? Oder ist es einfach nur eine Businessmasche, um bibelfromme Menschen um den Finger zu wickeln? Weil es klingt für mich so ein bisschen Ablassbrief thematisch unterwegs.
Ich weiß nicht, ob die kostenpflichtig sind. Also wenn du dich da hinstellst und mit denen kurz quatscht.
Warte mal, ich kriege die umsonst.
Glaube ich sogar, dass du die umsonst bekommst.
Hä, das habe ich nicht
ja,
gewusst.
Ja, das ist doch alles kirchenfinanziert. Steuergelder sind da drin. Da ist mad viel Para da drin.
Meinst du, die haben
Scheiß
wirklich...
auf Podcast-Werbung, lass mal mehr beten.
Ja, for lass real. Mal mehr Prospekte verteilen.
Ja, Mann. Und ich glaube auch, dass diese Leute wiederum halt, also diese 12 Leute, die aus diesem Haus rauskamen,
ja. Ja,
das sind jetzt nicht 12 Leute, die sich auf eine Stelle stellen, sondern die gehen alle zusammen zur Domplatte zum Beispiel und haben dann auf der ganzen Domplatte in Köln, auf diesem Areal, weiß nicht, 6 Spots und dann stellen die sich immer zu zweit hin, wo halt auch viele Leute sind. Das ist ja ein Nadelöhr für viele Reisende, vor allem jetzt zur Gamescom-Zeit. Da sind natürlich wahnsinnig viele junge, sehr wissbegierige Kinder und Jugendliche und aber ja. auch Erwachsene, die sagen, ich möchte vielleicht eine Alternative im Leben haben und braucht eine Erleuchtung.
Mhm.
Und dann ist natürlich so ein sehr, sehr dünn gedrucktes Papier mit Jesu Christi-Bildern die frohe Botschaft.
Ja. Ich hinterfrage nur dieses Businessmodell, möchte ich jetzt mal ganz negativ formulieren. Also die werden ja, ich möchte jetzt mal vorwerfen, die werden ja nicht for free losziehen, oder?
Die kriegen schon wahrscheinlich was. Geld durch die jeweilige Gemeinde.
Aber glaubst du wirklich, das ist von der Kirche initiiert, also dass das von der Kirche ein initiiertes Ding ist? Oder ist das, wie gesagt, so eine kleine, sich selbst finanzierende Firma, die sagt, ey, Businessmodell, lass mal in die Stadt gehen und so Prospekte verhökern für, weiß nicht, was kostet so ein Ding, vielleicht 1,50?
Ja, ich glaube schon, dass es eine Kirchenidee ist. Die Kirche sagt nämlich einfach nur, das ist quasi wie der Lehrauftrag in der Schule. Da gibt es quasi das Curriculum, da muss drinstehen, das und das muss gelehrt werden.
Mhm.
Aber wie es dann an den Mann gebracht wird oder an die Frau, das übernehmen natürlich hochprofessionalisierte PR-Agenturen, die die Community und die Menschen auf der Straße lesen können. Und dann sagen die, ja, Moment mal. Also das sind jetzt ein bisschen verstaubte Botschaften erstmal,
ja.
die da kommuniziert werden. Die müssen erstmal ein bisschen peppig, neu, dynamisch an den Mann gebracht werden. Also was machen wir? Haltet euch fest, Printmedien, der neueste Schrei, mega geil. Aber das dürfen ja auch nicht irgendwelche älteren Herrschaften auf der Straße ausgeben, sondern man braucht peppige Leute, man braucht quirlige Kids, man braucht coole Leute, die mit einem weißen Kragen dastehen und Seriosität ausstrahlen.
Mhm.
Denn die Botschaft ist natürlich etwas, was den Leuten helfen soll. Und wenn es eine Person aushändigt, die nicht besonders kompetent wirkt, sage ich jetzt mal ganz blöd, dann ist es natürlich, danke, setzen 6. Das ist natürlich falsch.
Also ich muss sagen, ich als jemand, der sich ja sehr gut mit der Thematik auskennt, muss sagen, ich finde die Message, die kommt mir nicht krass genug rüber. Der Trolley ist viel zu leicht, den die ziehen. Jesus Christus hat ein 90 Kilo schweres Kreuz hinter sich hergezogen und die so ein Pups-Trolley mit Rollen. Die hätten wenigstens dem Trolley die Rollen abnehmen können. dass du den so einfach so hinterher schleifst, die Straße runter.
Symbolisch wäre es richtig schön, wenn die aber wirklich ein Kreuz dabei hätten. Ja. Und hinter dem Kreuz ist so eine ganz kleine Klappe, das machen die auf.
Dann fallen die mal raus, dann, alle paar Meter.
Und dann sind da so, sind die Pamphlets drin.
Ja, okay. Vielleicht, wie gesagt, also falls diese Institution zufälligerweise diesen Podcast hört, es ist ja, man muss dazu sagen, es klingt jetzt absurd, aber in der Vergangenheit ist schon sehr, sehr oft vorgekommen, dass sich dann nachträglich so eine Person meldet, die sagt, ja, zufälligerweise bin ich Vorstand der katholischen Kirche der Welt und ich wollte nur mal ganz kurz sagen, das ist so und so. Und finde ich jetzt wirklich und eh nicht gut, Christentum, finde ich blöd, dass ihr euch darüber immer lustig macht. Ja, so ist es. Nee, kriegt, ist okay. Jetzt kriegt jeder sein Fett weg, das ist leider so und ist ein eigenproduziertes Problem, muss man auch ganz ehrlich sagen.
Was uns auch aufgefallen ist, ist, dass eine Person in dieser Gruppe überdurchschnittlich oder unterdurchschnittlich jung war.
Ja.
Komisch. Und vielleicht so ein bisschen nicht zu cool. Das heißt nicht, dass die anderen uncool gewesen wären.
Nee.
Aber er war auf jeden Fall, wie alt war der? Was würdest du schätzen?
Der war auf jeden Fall jünger als wir. Das war so Mitte, Anfang 20-Jähriger, würde ich sagen.
Ja.
Und der sah wirklich aus wie ein echten cooler, slager, Jugendlicher mit viel Riss. Der sagt, Digga, Jesus, Alter, gib mir die Prospekte. Ja. Aber der könnte ja den Denkanstoß geben, dass man zum Beispiel sagt, lass doch vielleicht mal einen Instagram-Account machen. Weil die 400 Prospekte, die wir dabei haben, also das ist ja wirklich eine so, es ist einfach auf jeder Form des Marketings ist es einfach eine schlechte Idee, so Prospekte zu verteilen.
Ich weiß, absolut.
Du kannst nicht, selbst wenn du all deine Prospekte an Leute verhökerst und verteilst, hast du damit nichts erreicht. Das ist so breitentechnisch. Also,
und es ist voll teuer.
Ja,
das muss geschrieben werden, das muss gelayoutet werden, das muss gedruckt werden, das muss verteilt werden, um den Streuverlust dann wiederum reinzuholen, dass du sagst, okay, ich möchte letztendlich auch die Leute erreichen. Das nimmt jeder in die Hand, liest es vielleicht mal auf der ersten Seite, schmeißt es weg und dann ist das, was hergestellt wurde, Müll.
Sollen wir mal als Experiment, weil wir wissen ja gar nicht, was drinsteht, vielleicht judgen wir zu Unrecht und wir lassen uns ja gerne so ein Ding. Sollen wir uns mal so ein Ding kaufen?
Warum nicht?
Ich möchte den Prozess erleben, was passiert in dem Gespräch. Werde ich noch so ein bisschen, willst du versuchen, mich um den Finger zu wickeln, mir noch einmal die Bibel rückwärts zu lesen? Und dann kriege ich das einfach in die Hand, kriege ich es umsonst, muss ich dafür bezahlen, was kostet das und was steht da drin? Wie viel sind meine 1,50 Euro wert?
Ich glaube, das ist nach wie vor, du musst nicht zahlen, glaube ich. Deine 1,50 Euro wären straight eine Spende.
Was ist, wenn ich die 1,50 Euro geben will?
Das kannst du auf jeden Fall machen.
Kriegt die Person das oder kriegt es die Kirche?
Gibt es das bar?
Wenn die Person kein Kartenlesegerät dabei hat,
dann kriegt es die Person. Ich unterstelle ihnen jetzt auch noch, dass sie Geld einstecken.
Okay.
Das musst du schon mit Karte zahlen.
Oh Mann, so seinen Eintritt in den Himmel vergeigen ist aber auch.
Entschuldigung, blöd. Haben Sie ein Seepalastschriftenmandat? Das würde ich ganz gerne ausfüllen. Und meine These ist auch noch, dass diese jungen Leute von irgendwelchen anderen wirklich People Agencies und Kommunikationsagenturen, die werden dafür angestellt, wie Hostessen. Hm. Also Männer und Frauen, die einfach dafür angestellt werden, Sachen zu verteilen. Ich weiß, dass es solche Agenturen gibt. Ich weiß, dass es ganz viele Leute gibt, die verschiedene Jobs machen, Messejobs und dann entweder verteilen die Alkohol oder irgendwelche Kugelschreiber, Sticker, Zigaretten oder sonst irgendwas. Das gibt es ja en masse, also wie auf Festivals zum Beispiel. Und wenn du da in dieser Agentur bist und dann sagst du, okay, ich bin an einem Tag auf der Domplatte, ich kriege, weiß nicht, 300 Euro am Tag, ist mir ja scheißegal, was ich verteile, dann machst du das. Ja. Und die Agentur kann sich dann wiederum halt auch einfach ein needy Kunden sichern. Denn die Kirche ist absolut needy und muss ja letztendlich das irgendwie ans junge Volk bringen. Und wenn die Agentur sagt, pass mal auf, wir haben hier einen Way.
Das haben sie geschafft. Go. Für mich haben sie es geschafft. Die jungen Leute haben sie erreicht mit einer Prospektaktion in der Innenstadt. Well done. So, hängen wir uns nicht wie immer zu lange am Kreuz auf, sondern gehen wir weiter zu etwas. David, ist etwas Unfassbares passiert nach unserer letzten Podcast-Folge. Das muss ich dir kurz droppen. Das wird kein großes Thema, vielleicht aber doch, denn wir wissen, kleine Themen werden oft große Themen. Einem guten Freund von uns ist nämlich nach unserer letzten Podcast-Folge was passiert. Jetzt ist es ein bisschen schwierig, weil er hat mich gebeten, seinen Namen nicht zu sagen. Vielleicht verstehst du gleich, warum. Wir haben in der letzten Folge, was war so unser Kernthema? Es ging so ein bisschen um runtergefallenes Geld. Es liegt auf der Straße. Für wie viel Geld beugt man sich runter? By the way, sehr interessant, hat anscheinend Leute getriggert. Also es hat für Diskussionen gesorgt. Und ich habe ein bisschen in meinem Umfeld auch ein bisschen nachgefragt. Ich weiß nicht, ob du es auch gemacht hast.
Ich habe es gemacht.
Und kam bei dir zufälligerweise auch zu 90% 50 Cent raus.
Ja.
Ja, die Leute
das
haben gesagt,
scheint 50 der Sweet Spot zu sein.
Ja, 50 Cent scheint der Sweet Spot zu sein für die Leute, wo die sagen, Ja, doch 50 Cent, dafür will ich mich schon.
Davor war es wahrscheinlich ein anderer Sweet Spot, aber nur weil die Leute dann unsere Podcast-Folge gehört haben. Klar, da haben die gesagt, na, das ist nochmal eine verdammt gute Argumentation hier an dieser
Influenced,
Stelle.
Influenced.
Meine Güte.
Gott verdammt nochmal, wie wir diese Menschen beeinflussen. Ja. Bald kaufen sich alle in der Innenstadt diese komischen Kirchenprospekte und wissen nicht warum. Einfach weil wir es gesagt haben, auch gut. auf jeden Fall, ein guter Freund von uns hatte aber unsere Podcast-Folge nicht gehört und hatte keine Ahnung, was wir erzählt haben. Den habe ich aber getroffen und dann sagt er zu mir, ey, mir ist was so Unfassbares passiert. Ich bin gestern auf die Straße gegangen und gehe so über die Straße und latsche da so rum und plötzlich liegen da 150 Euro auf dem Boden. Ein 100-Euro-Schein und ein 50-Euro-Schein.
Das gibt's nicht.
Ja. Und er hat sich nicht gebückt, weil er gesagt, zu wenig.
Moment mal!
Nein, Spaß. Er hat es natürlich aufgehoben und war erstmal sehr ungläubig, weil er dachte, es könnte irgendwie, ist das ein Gag oder ein Prank?
Da dreht man sich schnell mal um, ne? Und guckt so links, rechts. Stellt sich erstmal mit dem Fuß drauf, damit es kein anderer sieht.
Was hättest du gemacht, wenn du 150 Euro findest? Einfach nehmen und gehen? Ich möchte jetzt nicht dieses Geld, dieses Thema schon wieder, also keine Angst, wir reden jetzt nicht wieder eine Stunde darüber, was man machen würde, aber ganz kurz, realistische Situation, du findest 150 Euro fein drapiert auf dem Boden.
Also ich hätte erstmal Angst, dass es ein Scam ist. Dass ich mir denke, nee, es ist too good to be true, da ist irgendwie so ein kleiner Angelfaden dran, wenn ich mich bück, dann sitzt irgendein Kind hinter der Ecke und hat eine Angel in der Hand und zieht die Kugel
Kind auf. Kannst du ja verprügeln und Geld trotzdem nehmen, bist ja stärker.
Gut, nachdem du das jetzt gesagt hast, kann ich jetzt alles sagen. Ich würde das Geld natürlich einstecken.
Okay.
Nein, ich weiß nicht, ab welcher Summe man das Geld wiederum im Fundbüro abgeben muss. Bei Bargeld, Alter, jetzt mal for real, das ist sauschwierig. Wenn das jetzt, weiß nicht, irgendwie 9.000 Euro in einem Umschlag sind. Ich habe letztens irgendwo noch eine Story gesehen, es war leider nur eine Überschrift, dass irgendjemand in einer, ich glaube, öffentlichen Toilette einen sehr großen Geldbetrag in einem Umschlag gefunden hat und dann abgegeben hat. Sehr ehrlicher Bremer, muss ich an dieser Stelle sagen. Und natürlich würde ich genau das Gleiche tun. Ob das jetzt nur 150 Euro sind oder nicht. Aber ich würde mich nur für den 100-Euro-Schein bücken, weil die 50 Euro, ich bitte dich, Niklas.
Ja.
Ich bitte dich.
Ja, das stimmt. Das ist nichts wert. Bei den großen Geldbetrag in der Toilette würde ich aber tatsächlich auch machen. Und zwar aus dem einfachen logischen Beweggrund, wenn du so eine große Menge Geld findest in einem Umschlag, kann ich mir vorstellen, dass in so hoher Wahrscheinlichkeit mit irgendwas Illegalem wahrscheinlich zu tun hat, wofür das da hin und her geht. Also das verliert man ja nicht auf dem Klo. Wenn man sagt, ich habe 9.000 Euro zufällig in einem Umschlag, aber ich hab beim Kacken ist mir aus der Hose gefallen, das passiert nicht. Und ich glaube, das könnte Probleme geben, wenn du das Geld besitzt. Und dann wird das, warum auch immer, zurückverfolgt. Das sind markierte Scheine. Ich habe Filme gesehen. Es sind radioaktiv markierte Scheine und die können von der Polizei zurückverfolgt werden. Also wenn ihr Geld findet, nehmt euch ein Radioaktivitätssuchthermometer und check die Scheine erstmal auf Radioaktivität aus. Sag ich auch unserem Freund, der die 150 Euro gefunden hat, pass auf dich auf, mein Bre. Jetzt wollte er nicht, dass ich den Namen sage.
Jetzt habe ich gedacht, dass du eher noch sagst, dass es ein Problem für dich ergeben würde, wenn du 9.000 Euro im Umschlag finden würdest. Ich bin jetzt davon ausgegangen, dass es ein Problem für eine andere Person ist, weil illegale Sachen damit betrieben werden, dass die Person, die beim Kacken aus der Hose 9.000 Euro rausfallen lässt, dass die quasi jetzt im schlimmsten Fall den Finger verliert, weil sie
verdient, hat das Geld verloren. Also das ist ja natürlich auch schlechte Arbeit. Also das, nee,
aber
das
du kannst der Retter in der Not sein und sagen, pass mal auf, hier, ich hab das Geld gefunden und ich halte dir den Finger.
David, die Person hatte die Chance, im Leben was zu leisten und hat sich für die Illegalität entschieden. Und da sage ich ganz klar,
Not
on my watch. Hey, hier kommt die Hobbypolizei und steckt dein Geld ein.
Wenn du einen großen Geldbetrag findest,
ja,
gib den bei der Polizei ab, aber leg auch noch so eine Jesus-Broschüre dazu.
Ja, genau. Die müssen sie aber nehmen.
Die müssen auch lesen.
Ja.
Ganz wichtig.
Und sagen die, bitte behalten sie ihre 9.000 Euro. Als Polizist oder Polizistin, jetzt mal for real. Wir haben jetzt ja hier Freunde bei der Polizei, ne? Also wir sind ja jetzt eng befreundet mit der Polizei. Liebe Grüße ans Polizeihauptkommissariat Deutschland. Die müssen sich doch auch denken, wenn da jemand reinkommt und so einen hohen Geldbetrag abgibt. Was sagst du denn zu einer Person? Also das ist ja schon crazy. Das ist ja schon crazy, so einen Betrag einfach abzugeben. Das ist ja sehr selbstlos, aber da gibt es ja so einen Mittelweg zwischen selbstlos und vielleicht auch einfach doof, dass man sagt, du hast das gefunden, warum hast du es denn nicht behalten? Also ob die dann einfach sagen so, ey Kollege,
jetzt aber ja, eingesteckt. Ja, ja.
Oder sagst du einfach, danke, tschüss.
Ja, letztendlich ist es dein Job natürlich, da irgendwie so einen Case aufzumachen, irgendwie das zu dokumentieren, einzutragen, wenn irgendjemand kommt und sagt, Entschuldigung, du kannst natürlich auf gut Glück einfach mal zur Polizei gehen und sagen, hallo, ich vermisse 30.000 Euro.
Ja,
und dann sagen
Mann.
Die, Mensch, wir haben ihre 30.000 Euro gefunden.
Witzig, das hätten sie überhaupt nicht wissen können. Das ist auf jeden Fall ihrs, weil wie groß ist denn die Wahrscheinlichkeit? Und wenn du nur in genug Polizeistellen reingehst und das sagst,
ja,
Da musst du aber auch noch wissen, wo es gewesen ist. Ne? Das war wahrscheinlich die Frage. Wo lag es denn?
Öffentliche Toilette.
Oh mein
das
Gott,
ist immer
ja.
gut.
Ja, wahrscheinlich.
Welche öffentliche Toilette? Die eine oder keine.
Keine, ja.
So.
Und alle so, ja, perfekt.
Also ich könnte mir gut vorstellen. Und vor allem, du musst halt einfach normale oder Geldbeträge angeben, die wahrscheinlich sind zu verlieren. Also wenn du jetzt da reingehst und sagst, hallo, ich habe 100 Millionen Euro verloren in bar, schwierig, glaube ich, wird keiner gefunden haben. Hm. Wenn du reingehst und sagst, so alles bis 10.000 Euro könntest du Glück haben. Und, was ich jetzt noch sagen wollte, es gibt natürlich absolut selbstlose Leute, die nicht davon ausgehen, dass das illegales Geld ist erstmal, sondern sagen, Mensch, das hat vielleicht eine aufrichtige Person verloren, ich möchte es zurückgeben, die Person kann es wiederholen und dann ist alles im grünen Bereich. So wie ich, als ich versucht habe, eine Matratze zu verkaufen
ja.
für 100 Euro in bar und einfach zu dumm war, diese 100 Euro in meiner Hosentasche zu halten. Glücklicherweise habe ich nicht in mein Treppenhaus gekackt an dieser Stelle.
Ja, okay, auch gut.
Und das Geld wurde aufgehoben und ist zu mir zurückgekommen.
Das stimmt.
Aber nicht bei der Polizei, sondern über diesen Podcast.
Ja,
das heißt, wir sind das Gesetz. Halt, stopp, wir gehen mal ganz kurz in die Werbung. Jetzt kommt Werbung.
Also jetzt auch heftiger Kommerz, ne?
Ist das jetzt hier wie in einem Prospekt oder was? Jetzt gibt's erstmal ein bisschen Werbung.
Geil.
Niklas, du bist ja eine kleine schleckrige Maus. Wenn du zu Hause bist und du guckst ja einen Film an, gibt's da etwas, was unverzichtbar für dich ist?
Was zu naschen muss dabei sein, sonst verstehe ich den Film nicht.
Das ist wichtig?
Ja.
Okay, fühle ich.
Ja.
Fühle ich. Wir hatten schon die eine oder andere Situation, dass wir uns gestritten haben, welche Naschsache denn die beste sei.
Ja.
Und ich lege da wirklich, also meine Lieblingsnaschsache sind getrocknete Früchte.
Ich hätte jetzt auch tatsächlich diese getrockneten Mangostreifen.
Oh, die sind besonders lecker.
Das ist richtig, richtig dope.
Das stimmt. Und vielleicht hat da auch der heutige Kooperationspartner eine gute Idee, wie man auch Verpackungsmüll reduzieren kann. Und zwar ist unser heutiger Werbepartner Koro.
Koro.
Wenn ich sage Ko, sagt ihr Ro.
Koro.
Koro.
Sehr gut.
Warte, können wir das einfach mit allen machen?
Okay, wenn ich sage Ko, sagt ihr Ro. Ko.
Ro.
Koro.
Also, wo kommen die ganzen Leute im Podcast-Studio bei euch hier?
Okay, Entschuldigung, ganz kurz konzentrieren. Puh. Also, falls ihr euch auch jetzt schon mal gefragt habt, alle Leute, die gerade zuhören oder hier in diesem Tourbus sitzen, falls ihr euch mal gefragt habt, warum sind denn eigentlich Lebensmittelverpackungen und die Verpackungsgrößen so unglaublich klein, dass wenn man jetzt irgendwie viel snacken möchte, muss man immer ganz viele kleine Packungen kaufen. Das ist richtig kacke, ne? Also mit dem ganzen Plastik, was man dadurch produzieren würde. Und außerdem kann man das auch viel cleverer anstellen. Und genau das hat sich auch unser heutiger Werbepartner Koro gedacht. Und deswegen denkt Koro, handeln neu. Bei Koro gibt es nämlich effiziente Großpackungen und dementsprechend weniger Verpackungsmüll. Falls jetzt die eine oder andere Person Koro noch nicht kennt, wofür steht Koro? Koro steht für Transparenz, Kreativität und Mut. Denn Koro versucht mit radikalen, transparenten Kommunikationsansätzen die Kreativität nach vorne zu bringen und nach neuen, ungewöhnlichen Lösungen zu suchen und schreitet mit Mut voran, um diese verrückten Ideen auch umzusetzen. Falls jetzt ihr Lust habt auf vielleicht die ein oder andere getrocknete Frucht oder den Mangostreifen, die du schon richtig angesprochen hast, dann habt ihr jetzt die Möglichkeit, liebe Dudes und Dudinen da draußen, mit dem Code DUDES, D-U-D-E-S, alles groß geschrieben, auf das gesamte Sortiment 5% nochmal zu sparen.
Nicht nur auf Mangostreifen, sondern auf alles.
Alles, ja.
Sick.
Auf alle Sachen. Das ist ziemlich umfangreich. Was das Koro-Sortiment so beinhaltet, das könnt ihr rausfinden auf www.korodrogerie.de. Und der Gutscheincode ist bis zum 31.12.2024 gültig. Jetzt an dieser Stelle kommt mir wieder der Gedanke, wir sollten es eigentlich Dutscheincode nennen. Das wäre doch witzig.
Sehr gut, ja.
Statt Gutscheincode. Egal. Liebe Leute, checkt das gerne mal aus. Der Code und alle weiteren Informationen, den findet ihr wie immer auch nochmal in den Shownotes. Und besonders fruchtig, lecker und alles andere als trocken. Geht's jetzt im Podcast weiter.
Werbung Ende. Ja, kann man so sagen, das stimmt. Und wo wir gerade über selbstlose Leute sprechen, jetzt mache ich die Kurve. Unser besagter Freund hat mich gebeten, nicht seinen Podcast, und ich werde das natürlich wie immer, weil Urheberrecht und Datenschutz mir wichtig ist, natürlich jetzt nicht sagen. Der wollte natürlich nicht, dass man seinen Podcast, seinen Namen im Podcast sagt, weil er Angst hat, dass sich jemand meldet, dem die 150 Euro gehören.
Also
die dumme Sau. Der kleine Penner.
Kannst du es mir
sagen? Ich habe schon wieder Penner gesagt. Es tut mir leid, ich möchte Penner gar nicht als Beleidigung sagen. Entschuldigung, ich habe es letztes Mal schon mal gesagt. Das kleine Arschloch. Dieses kleine, verlogene, selbstgerechte Arschloch. Möchte natürlich nicht, dass hier jemand hinkommt und sagt, 150 Euro, da und da, ja, die habe ich verloren.
Okay, ich glaube, ich weiß, was es ist.
Willst du einfach seinen Namen sagen und ich schweige dann so ganz peinlich, damit trotzdem jeder weiß, wer es gewesen ist?
Nein, nein, machen wir nicht, machen wir nicht. Aber erzähl die Story. Also, pass auf, er hat 150 Euro gefunden.
Ja.
Und er hat sie behalten.
Ja, ja.
Wo war das denn?
Darüber das darf ich jetzt
darüber
auch nicht
können
sagen.
Wir sprechen.
Wenn ich, dann hätte ich auch seinen Namen sagen können.
Hm, ja,
weil sonst meldet sich die Person
bei
uns.
Ich bin zu dumm für Verbrechen.
Guck mal, dann meldet sich die Person bei uns und sagt, ich habe das Geld da verloren, sag uns bitte, wer das gefunden hat. Und ich sage dann, nein, das ist ein Freund von mir, ich darf das nicht sagen. Keine, weiß ich nicht mehr. Ich lüge jetzt hier. Ich mache jetzt quasi eine Falschaussage hier live im Podcast. Nee, ist keine Falschaussage, ich sag's ja nicht. Er hat, jetzt gönn ihm die 150 Euro. Du kannst, wenn du dir denken kannst, wer es ist,
ich kann
dann weißt
denken,
du, dass
ist.
Er das Geld braucht.
Okay.
Ja.
Ja.
Guck ihn an.
Oh Gott.
Ja. Ey, die sind 150 Euro stehen dem schon gut. Also, der hat er ja schon lange nicht mehr gesehen.
Okay.
Ja.
Aber wenn Not am Mann ist, dann kann er immer zu seinen Freunden kommen und sagen, hey, mir geht's nicht gut. Da hat er ja einen Safe Space hier.
Ja, ganz kurz. Safe Space, Freund, ne, wir können hier komplett auch über den abledern, weil offensichtlich hört er ja den Podcast nicht. Kannte er nämlich noch nicht die Geschichte, hat er gesagt. Wie, was hat das denn mit der letzten Folge zu tun? Von daher, nimm die 150 Euro und wär glücklich damit. Ich hoffe, du hörst, was ich für ein guter Freund bin, wie ich dir hier den Arsch rette, mein Freund. Weil sonst hätte sich nämlich safe jemand gemeldet für die 150 Euro. Weil die vermisst du nämlich. Das ist nämlich keine 50 Cent, die du irgendwo liegen lässt und dann sagst, komm.
Hättest du die 150 Euro aufgehoben und eingesteckt?
Auf jeden Fall.
Das kam zu schnell?
Ja, aber das ist, also ja. Weil, was sind die Alternativen?
Aufheben, sich umdrehen und dann erstmal das Geld verstecken. Vielleicht kommt noch jemand hinterhergelaufen und sagt, Mensch, ich habe hier Geld verloren. Dann kannst du fragen, was ist es denn für ein Geld? Wenn dann die Person genau das Geld beschreiben kann, Geldbetrag und auch die Zusammensetzung der Scheine, dann könnte man sagen, das ist ziemlich valide. Hier ist dein Geld zurück.
Ist der eine Schein so gelb-orange farbig und der andere so grün? Oh mein Gott, ja, es ist
gelb-orange?
Ihr Geld.
Gelb-orange?
Ist ein 50-Euro-Schein.
Ah. Hm.
wie warst du gerade die Scheine am Durchgehen?
Ja, ich habe gesagt, du hast gerade 200 Euro beschrieben.
Ja, ist auch gelb. Ja. Machst du so einen Teufel so ein bisschen orange rein, dann ist ein Fuffi.
Stimmt wohl.
Ja.
Ein Fuchs, wie man in Bayern sagt.
Wirklich?
Ja, ja.
Richtig Fuchs.
Cool, wenn man... Darüber kann ich nicht sprechen.
Was wolltest du gerade sagen?
Nix.
Was wolltest du kaufen mit dem Geld? Wenn man... Wenn du was kaufen möchtest, was zufällig aber so 50 Euro kostet und dann sagt die Person so, kostet einen Fuchs.
Jetzt chill mal. Okay?
Okay.
Okay, also.
Ganz kurz zu deiner Frage. Ich würde sie auf jeden Fall aufheben. Ich würde sie auch in die Tasche stecken. Ich würde mir aber tatsächlich überlegen, was ich damit mache. Weil das wäre doch ein Moment, wo du wirklich sagen könntest, guck mal, du gehst jetzt mit diesen 150 Euro, das sind nicht deine, aber sie sind auf der Straße gewesen. Du wirst jetzt auch nicht zur Polizei gehen und die abgehen. Aber vielleicht siehst du auf dem Weg eine Person, die 150 Euro sehr gut gebrauchen könnte.
Zum Beispiel.
Oder zwei Personen und du teilst es auf und gibst das der Person, weil du hast dann selber persönlich nichts verloren.
Mhm.
Du hast nur dieses Geld anders verteilt und das wäre doch eine tolle Geste. Eine
du hast
Geste.
Quasi in deine Karma-Punkte eingezahlt.
Genau, ohne dass ich dafür irgendwas tun musste. Also besser geht ja nicht.
Ja, das stimmt.
Ja.
Geld spenden per se ist sowieso eine gute Sache. Deswegen kleine unbezahlte Werbung. Wenn ihr eine Spendenorganisation eures Vertrauens habt, spendet auch einfach mal einen Geldbetrag. Und dabei geht es nicht um mindestens 150 Euro, sondern einfach nur, dass man sagt, ich gebe etwas ab, was ich abgeben kann.
Ja.
Dabei sollt ihr euch keinen Zacken aus der Krone brechen. Es geht nicht darum, euer halbes Jahresgehalt auf irgendwie zu spenden.
Sondern nur Geld, was ihr findet.
Wenn ihr Geld findet, gebt es ab oder eben einfach mal spenden.
Da passt perfekt. Die liebe Toni hat uns eine Nachricht bei Instagram geschrieben und hat uns nämlich Folgendes erzählt. Das möchte ich kurz, einfach weil ich es sehr schön finde, dass man dann doch merkt, dass man hier und da einfach durch das, was man hier erzählt hat, eine kleine Wirkung getan hat. Und zwar hat Toni uns geschrieben, liebe Grüße an dieser Stelle. Hey ihr zwei, ich arbeite momentan in einem Lagerlogistiklager. Falsch, es war ein Logistik zu viel. Ich fange nochmal an. Das war irgendwie zu viel. Ich arbeite momentan in einem Logistiklager. Nicht in einem Lager-Logistiklager.
Okay.
So. Ich arbeite momentan in einem Logistiklager für Lagerlogistik.
Oh, nicht mal!
Ja, hups!
Oh, crazy ausgedribbelt, Alter. Bin ich straight umgefallen. Ah, mir wurde kurz schwindelig. Aber gibt's sowas?
Wie so zwei so Väter, die so miteinander und einer hat einen guten Witz gemacht und sie feiern es ein bisschen zu doll.
Aber jetzt mal so eine Lagerhalle,
ja.
Wo Regale drin stellen. stehen, um Regale zu lagern.
Ja.
Ist es nicht auch ein Lagerlogistik?
Für Fächer. Fachhandel für Fächer. Ja, doch, gibt's alles. Oh Mann, Toni, Entschuldigung, dass ich deine Nachricht hier so, so kaputt dribbel.
Nimm mal ganz tief Luft und versuch's nochmal um zu lachen.
Aufgepasst. Hey ihr zwei. Ich arbeite momentan in einem Logistiklager und mache dort nach der eigentlichen Arbeit immer etwas sauber. Währenddessen habe ich heute Morgen eure aktuelle Montagsfolge gehört und genau in dem Moment, als ihr darüber gesprochen habt, ab welchem Wert ihr eine Münze aufheben würdet, habe ich eine 5-Cent-Münze auf dem Boden gefunden und dann natürlich aufgehoben. Auf dem Heimweg lief ich dann an einer obdachlosen Frau vorbei und musste wieder an das denken, was ihr im Podcast gesagt habt. Für manche Menschen sind auch schon 5 Cent wertvoll. Da ich der Frau natürlich nicht nur die gefundenen 5 Cent geben wollte, bin ich spontan in die nächste Bäckerei, habe der Frau eine Brezel gekauft und die 5 Cent einfach unten in die Tüte gelegt. Sie hat sich sehr über die Brezel gefreut und vielleicht auch über die 5 Cent, wenn sie sie nachher findet. Euer Podcast hat mich also wieder einmal darauf aufmerksam gemacht, dass ich kleine Gesten wie diese ab jetzt wieder öfters machen sollte.
Sehr gut.
Sehr
schön.
Ja, fand ich auch. Fand ich auch eine süße Idee einfach. Ja. Vor allen Dingen unter dem Gesichtspunkt, dass man sagt, ich kaufe der Person diese Brezel und diese 5 Cent, auch wenn wir reden über 5 Cent, aber diese Geste und dieser Gedanke zu sagen, ich lege das in diese Tüte und heim's gar nicht hier die Props ein oder so, die sagen, hier ist noch Geld, sondern ich lege das da rein als kleine Geste, weil ich schon daran denke, dass sich diese Person vielleicht am Ende noch darüber freuen könnte, finde ich unfassbar süß und schöner geht's eigentlich gar nicht.
In irgendeiner uralten Folge von Fest oder Flauschig von Jan Böhmermann und Olli Schulz.
Fest und Flauschig meinst du?
Was habe ich gesagt?
Fest oder Flauschig? Entscheiden Sie selbst.
Ich habe diese Folge also mal gehört.
Ja.
Von Jan Schulz und Olli Böhmermann.
Von Jan Böhmermann oder Olli Schulz.
Ganz genau. Da haben die mal über eine ähnliche Thematik gesprochen, dass sie gesagt haben, was gibt man ab, was spendet man, soll man Geld spenden, soll man nur Sachspenden spenden, was ist da das Richtige? Nach der Diskussion und Argumentation von den beiden gibt es kein besonders gutes richtig oder falsch, weil mit Geldbeträgen könnte sich die Person schädliche Substanzen kaufen und leider eine Sucht finanzieren. Man könnte aber auch sagen, naja, doch, es braucht aber Geld, weil die Person, die auf einer Straße lebt zum Beispiel, sich Essen und Schlafplätze auch selber organisieren könnte in dafür vorgesehenen Heimen. Es gibt Sachspenden, es gibt die Diakonie, es gibt ganz viele Einrichtungen, die dann auch wiederum die Sachspenden weitergibt. Deswegen braucht man das Geld. Andere Leute sagen, nein, bitte keine Sachspenden, sondern immer nur Geld spenden, etc. pp. Und da finde ich auch ganz schön, dass man eben so einen Mix draus macht, dass wenn eine Person vielleicht danach fragt, hey, hast du irgendwie ein bisschen Geld über, und man tatsächlich, wie so oft in der heutigen Zeit, kein Bargeld dabei hat, sondern vielleicht nur irgendwie eine Karte, dass man sagt, ey, du sitzt aber hier, ich gehe hier rein vor einem Laden XY, kann ich dir irgendwas mitbringen? Und da ist auch einfach die Geste, die zählt, dass man sagt, ich kann das teilen.
Ja, das ist ja, du weißt natürlich nie, was die Person mit dem Geld macht, ist aber noch lange kein Argument, jetzt niemandem was zu geben. Also ich glaube, viele Leute, die sagen halt gerne mal so, der kauft es dann mit Zigaretten und Drogen und Bier. Ich mir denke, weißt du auch nicht. Also natürlich kannst du es dir schon bei ein paar Leuten so ein bisschen denken, je nachdem, wie sie aussehen, in welchem Zustand sie sind. Aber selbst das ist jetzt ja nicht unbedingt, du bist nicht Jesus Christus und kannst alles über die Person wissen so. Und am Ende des Tages muss auch diese Person, die vielleicht drogenabhängig ist oder so, am Ende des Tages vielleicht auch noch was essen.
Ja, ja.
So, absolut. Das ist, da kommt auch die nicht drum herum.
Also, und ja. Am Ende, Kinder kriegen auch nach wie vor noch Taschengeld. Obwohl die sich vielleicht Zigaretten und Alkohol davon kaufen.
Süßkram, Kaugummis.
Oder sowas.
Ja.
Das wäre natürlich Quatsch. Ich habe auch noch eine Nachricht mitgebracht, die die letzte Folge so ein bisschen aufgreift. Und zwar hat uns jemand geschrieben, Thema Kleingeld aufheben. Mein Opa hat seit seinem, ich fange nochmal an. Thema Kleingeld aufheben. Mein Opa hat seit meinem 5. Lebensjahr Einkaufswagengeld gesammelt. Also alles, was er auf dem Boden bei den Einkaufswagen gefunden hat. Jetzt, mit 25, durfte ich die Spardose zur Bank bringen. Er, der Opa, hoffte, da sind 200 bis 400 Euro drin. Turns out, es waren nur 30 Euro. Ich kann auf den Wunsch den Beleg zur Einzahlung nachreichen. Grüße. Nee, danke, den Beleg brauchen wir tatsächlich nicht. Das ist einfach nur eine süße Story, aber eine schöne Geste von deinem Großvater, der sich einfach da immer wieder nach dem Geld gebückt hat und was gesammelt hat. Der Geldbetrag an dieser Stelle, egal, ist natürlich ein kleiner, will ich nicht sagen, Letdown, dass es nicht 400 Euro, sondern nur 30 Euro waren, aber die Geste zählt.
Ja.
Deswegen ist es doch sehr, sehr schön.
David, da müsste ich leider an dieser Stelle auch noch mal einmal kurz abholen. Du hast vielleicht gedacht, es geht dir durch. Aber nee, es geht dir nicht durch, David. Jemand hat uns natürlich einen Screenshot geschickt und hat sich darum gekümmert. Ja, du weißt jetzt schon, worum es geht und hast gedacht,
ich weiß nicht, worum es geht.
Vielleicht fällt es ja niemandem auf. David, natürlich passen nämlich doch 2 Euro in den Einkaufswagen. 50 Cent, 1 Euro und 2 Euro. Hat jemand uns extra ein Foto geschickt? Ich habe keine. Du willst das Foto wahrscheinlich nachher auch noch sehen, weil sonst glaubst du ja doch nicht dran. Und wahrscheinlich, selbst wenn du es siehst, glaubst du nicht dran.
Fake News.
Selbst wenn du den 2-Euro-Stück selber in den Einkaufswagen steckst und der Einkaufswagen sagt so, lecker. Ich mach mich mal auf, sagst du so, der muss kaputt sein.
Ich weiß nicht, wo ihr einkaufen geht, aber bei mir geht das nie.
Ja, komisch.
Ja, wo, okay. Welcher Einkaufswagen, dürfen wir über den Supermarkt sprechen? Nein, dürfen
jeder.
Wir wahrscheinlich nicht. Nein.
Oh, jetzt geht das wieder los.
Das glaube ich nicht.
David Martin macht sich zur Mission, den einen Supermarkt in Deutschland zu finden, bei dem keine 2-Euro-Stücke gibt. Ich hab's gesagt, Freunde. Hättet auf mich hören sollen. Tja. Also,
aber macht es das 2-Euro-Stück dann zum besten Geldstück?
Nee, das glaube ich war auch nicht Argumentationsgrundlage, oder? Nee, die 50 Cent, also 50 Cent finde ich, haben wir proof, dass das beste Stück ist.
Finde ich auch.
Ja, ist okay. Also hat das erste Mal ist es der Nutzen und ja, doch.
Niklas, ich wollte letzte Folge auch noch was ansprechen, was wir dann aus Grund von Zeitmangel nicht mehr geschafft haben. Mhm. Warum auch immer, ich weiß gar nicht. Vielleicht ist man da wieder irgendwas dazwischen gekommen. Ich war in der letzten Vergangenheit öfter auf Hochzeiten, also auf 2. Die waren sehr schön. Vielen Dank für die Einladung. Ich habe gut gegessen, gut getanzt. Es war eine sinnliche Feier. Und dann war ich ja auch kürzlich noch mal im Urlaub. Und ich habe sowohl bei diesen deutschen Hochzeiten, die waren in Deutschland nicht im Urlaub, nicht im Ausland, als auch jetzt in Italien, ein Phänomen mitbekommen, dass ich mir dachte, interessant. Warum ist das so? Und dieses Phänomen habe ich heute mitgebracht und wollte einfach mal mit dir sprechen. Und zwar, ich habe bemerkt, dass ab einem bestimmten Alter, also es ist wirklich ab einem bestimmten, und dieses Alter kann ich dir leider nicht in Zahlen genau sagen, ab einem bestimmten Alter.
32.
Woher wusstest du das?
Nee, ich habe mir gedacht, das ist die erste Zahl und meistens, ich bin da so, ich weiß sowas.
Das beste Geldstück, 32.
32.
Ab einem bestimmten Alter fangen nur Männer, nicht Frauen, nur Männer an, einfach in der Gegend rumzugehen. Einfach so. Die gehen einfach in der Gegend rum und stellen sich irgendwo in den Garten und gucken. Oder am Strand.
Warte mal, bist du auch schon in diesem Alter?
Nein.
Okay, aber du zählst noch nicht dazu.
Nein, ich zähle mich noch nicht dazu. Ich habe mich noch nicht erwischt und ich habe auch noch nicht andere Leute, gleichaltrige Leute gesehen, dass sie auf einmal einfach rumlaufen.
Ja.
Und das ist ein Phänomen, wo ich mir dachte, was machen diese Menschen? Wie kommt es dazu? Auf jeden Fall stehen die Männer meistens auf, stehen dann erstmal, haben dann so einen schulterbreiten Stand.
So Clemens Brock-Style.
Hände in den Hüften.
Ja.
Oder so verschränkt. Oder auch so hinterm Rücken.
Oh, das mache ich ja tatsächlich
und
ganz
gucken,
oft.
Und dann gehen die auf einmal einfach los.
Ja.
Aber gar nicht mal so weit, sondern wirklich nur so 5 bis 10 Meter. Und dann stehen die da. Völlig alleine, isoliert von der Situation und gucken einfach nur.
Ja, interessante Beobachtung. Jetzt wäre natürlich doch interessant, mal kurz das Alter so ein bisschen einzugrenzen. Also nur so ungefähr, also Ü40?
Ja.
Okay, dann kann ich es nämlich schon ein bisschen besser einordnen. Wenn ich mir so, da würde ich jetzt so ein bisschen mir so die, vielleicht so die Freunde von meinem Vater angucken und so. So, das sind halt so richtige Dads und da würde ich das auch so auf jeden Fall so einordnen. Ich glaube, das hat mehrere Faktoren. Also einmal ist es, glaube ich, wirklich, und das ist für uns sehr schwer nachvollziehbar, das Interesse für verschiedene Dinge, die wir auf jeden Fall für völlig uninteressant. Also ich glaube, wir würden jetzt selten mal so ein Dach anglotzen. Also ein Dach von so einem Haus.
Ach so, so meinst du das. Aber das heißt nicht, dass die Person bei einem bestehenden Gespräch aus Desinteresse dem Gespräch entflieht.
Nee, das meine ich auch nicht.
Sagt, ich
meine auch nicht.
Ihr redet hier richtiger Scheiß.
Ich meine eher, die Person steht irgendwo, du hast das Gefühl, sie starrt in die Luft, aber eigentlich schaut sie sich gerade die Ziegeln deines Daches an und denkt sich, mein Gott, Wahnsinn. Das sind
was
gute
eine
Ziegel.
Leistung.
Hätte ich tatsächlich vor 10 Jahren, als ich unser Haus gebaut habe, die Ziegeln drauf gemacht. Die hatte ich nämlich auch erst in der Hand. Mhm. Ich stand im Baumarkt und musste mir Ziegeln ausruhen. Und ich hatte die Wahl zwischen 2 Ziegeln. Und das war so rot und so ein bisschen dunkler. Mhm. Und ich wollte eigentlich erst die dunklen. Und der hatte hier auf dem Dach. Mhm. Und das würde dir diese Person auch erzählen, wenn du sie fragen würdest, was machst du gerade? Dann würde die Person dir das erzählen und du würdest denken, Gott, wieso habe ich gefragt?
Das wäre jetzt meine nächste Frage. Sollte man diese alleinstehenden Männer ansprechen? Oder ist es völlig okay, auch mal ganz kurz die Ruhe der Person walten zu lassen, um zu sagen, ich sehe gerade, du hast einen Moment mit dir selber, philosophierst über Ziegel oder was auch immer das ist und das lasse ich gerade. Oder ist es wiederum schön, die Person zu fragen, über was gerade nachgedacht wird, um das Interesse der anderen Person zu teilen?
Nee, ich glaube, vielleicht würde ich diese Person erstmal eben so stehen lassen, wenn sie so ein bisschen rumträumt, weil genauso wie wenn du irgendwo stehst und so einen Tagtraum hast und dann kommt jemand von der Seite und labert dich an, denkt man sich auch so, na fuck, Alter, und Gedanken verloren. Mhm. Ich glaube zum Beispiel, wenn ich jetzt so an meinen Vater denke oder so und mein Vater ist letztens umgezogen in ein neues Haus oder so, dann liebt er das, so über neue Sachen am Haus so zu erzählen. So, und dann, das ist neu und hier, guck mal, fällt dir was auf? Dann sage ich meistens, was sehe ich jetzt gerade nicht. Und dann sagt er, ja, hier unten, da ist so eine Platte hingestellt, oh, dir fällt auch gar nichts auf. Ungefähr so läuft ein Gespräch dann ab. Und so tagträumende Männer, ich kann mir vorstellen, dass Männer in einem bestimmten Alter, ich glaube, dass so ein bisschen die jüngere Generation wird da so ein bisschen reflektierter, was so ihre eigenen Gefühle angeht und so. Und die können das jetzt mittlerweile so mit ihrem normalen Leben so ein bisschen mehr verweben. Ich glaube, so Männer in einem bestimmten Alter, die müssen das noch ganz klar voneinander trennen. Das heißt, wenn die gerade mal ein Gefühl haben wollen, dann müssen die halt ein paar Meter weggehen und sich hinstellen und das mal kurz fühlen für sich selber. Weil sie nicht das Gefühl haben, das ist jetzt Teil etwas, was man so an so einem Tisch breit tritt. Okay. Und wo man vielleicht sagt, oh, ich habe gerade irgendwie so einen Gedanken, den würde ich jetzt gerne mal in die Runde streuen, sondern geht mal kurz weg. Und dann kämpft man diesen Gedanken mal kurz mit sich selber aus.
Du weinst jetzt nicht an dieser Stelle.
So, und ich glaube, Frauen sind da halt einfach reflektierter und sind so, können das mehr mit sich selber ausmachen oder können auch vielleicht sagen so, ich stelle das jetzt mal kurz zurück und beschäftige mich da später mit oder so. Und ich glaube, so wie gesagt, so, und ich denke da jetzt halt so an die ältere Fraktion, auch direkt, ne, ist auch gemein, ältere Fraktion Männer. Ich meine, einfach nur so, meistens denkt man ja an seine Eltern oder so. Das ist dann einfach so, die gehen auch mal gern rum, dann gucken sie sich was an, aber bei den Freunden von meinem Vater sind es halt, glaube ich, primär, dass sie sich halt wirklich so Sachen angucken.
Aber das ist interessant, weil ich würde mal schätzen, dass unsere Väter ungefähr gleich alt sind, also Ü40.
Die sind Anfang 40.
Und mein Vater macht das nicht zum Teil. Also der stellt sich nicht irgendwo hin und guckt erstmal irgendwas an. Das ist, heißt jetzt nicht, dass das jeder macht.
Aber dein Vater steht schon manchmal und schweigt und guckt.
Ja, aber er muss sich dafür nicht distanzieren, sondern macht das am Esstisch.
Und guck dich dabei an.
Ja, das ist dann irgendwie strange. Hallo, ist da noch jemand da? Aber das ist immer ein Phänomen, was Männer betrifft. Es gibt keine Frauen, die losgehen und einfach mal gucken. Bei mir, wenn ich jetzt in meiner Familie nachdenke, wer das da gemacht hat, mein Großonkel, der ist früher mit dem Fahrrad einfach immer zu uns gekommen. Der hat nicht geklingelt, der ist durch unser Gartentürchen hinten in den Garten rein und auf einmal war der im Garten. Wir wussten nicht, dass er da ist.
Oh Gott. Was?
Und dann hat er einfach sich in den Garten gestellt, die Hände in die Hüften gestemmt und hat so ein bisschen über die Bäume nachgedacht, wo ich mir denke, du fährst so weit über deine Gefühle nachzudenken, warum fährst du zu uns? Dann ist man aber rausgegangen, hat ihn angesprochen und dann, bevor er Hallo gesagt hat, hat er gesagt, der Ast, der muss da weg.
Ja, guck.
Wo ich mir denke, hä?
Ja.
Was?
Ja, guck, aber es ist schon.
Hallo, ich rede mit dir.
Aber es ist schon, und ich könnte mir jetzt, also eine Theorie, die ich mir vorstellen könnte, wir sind natürlich jetzt in einer Zeit groß geworden, wo wir scheuen uns vor Langeweile oder können die gar nicht mehr ertragen und haben immer den Blick schnell in irgendwas anderes. Mhm. Meistens unser Smartphone und ein Bildschirm. Wenn du dir überlegst, dass unsere Eltern zum Beispiel in einer Zeit groß geworden sind, wo es keine Handys gab, da musstest du, und wir haben das auch noch zum Teil erlebt als Kinder, wo du halt rumgelaufen bist und kein Handy hattest und Sachen machen musstest.
Schöne Zeit.
Schöne Zeit, gute Zeit. Und da musste man sich Dinge vorstellen. Ja, da bist du halt irgendwo gewesen und hast dir gedacht, ja, hier steht jetzt eine Ritterburg und wir spielen jetzt hier. Mhm. Die ist jetzt hier, so, ich erklär dir kurz, wie es ist. Jungs, Mädels, pass auf, hier ist jetzt so ein Burggraben und hier ist so ein Drache, der steht hier vorne am Tor. Ne? Und hier ist so das Tor, habt ihr das alle? Gut, und dann speichern sich das alle ab
das
und dann steht da eine Burg. Ja. Also mega geil.
Das ist mega geil. Und vor allem, wenn eine Person bei dem falschen Ende der Burg reingehen möchte, sagt das eine Kind, nein, da ist die Tür nicht, ist auf der anderen Seite. Und das andere Kind, das bei der vermeintlich falschen Tür reingehen wollte, sagt auf jeden Fall einfach erstmal, okay,
ja, genau.
Obwohl es komplett irrational ist.
Und geht dann um diese Burg drumherum, weil er ja nicht durch den Burggraben gehen
kann. Ganz genau.
Alter, wie doof.
Und dann sind alle Spielregeln klar.
Ja.
Durch die alleinige Vorstellungskraft der Kinder.
So, genau. Unglaublich. Und das ist halt, und jetzt nehmen wir halt dieses Gefühl, was wir selber jetzt auch so ein bisschen relaten können aus unserer Kindheit. Und das legst du jetzt mal auf das fast das ganze Leben einer Person fortgeschritteneren Alters. bei der war das ja das ganze Leben so. Also dass du dir Dinge halt primär vorstellen musstest, dass dein Blick viel offener für Dinge ist und dir auch einfach Dinge auffallen. Und dann sind halt auch einfach mal schneller so Sachen interessant, dass du halt dir einen Garten von jemandem anguckst und denkst dir, der Busch da, der da steht, so, was ist das denn eigentlich für ein Busch? Also ich habe so einen Auerhahn so gepflanzt, aber krass, wie lange steht der? Der ist ganz schön hochgewachsen, so und so. Da haben wir ja gar kein Auge mehr für, warum es dann wiederum auch zu so Generationenkonflikten kommt, dass dann vielleicht mein Vater zu mir sagt, oh, du siehst ja gar nichts. Mhm. Weil mein Hirn so überstrapaziert ist von so 1 Million Reizen und weiß nicht was, weiß ich nicht mehr, ob da letztes Mal eine Metallplatte stand oder nicht. Keine Ahnung. Mhm. Meine ich nicht mal böse und ich würde auch nicht mal sagen, dass ich eine unaufmerksame Person bin, aber kein Plan.
Sehe ich nicht.
Ja, sehe ich nicht. Aber wenn du halt eben nicht so viel Input bekommst, dann speicherst du Dinge vielleicht mehr ab. Und dann ist es, glaube ich, tatsächlich so, dass wenn Männer eines gewissen Alters durch so einen Garten spazieren, mal kurz stehen bleiben und die gucken vielleicht nicht ins Nichts, sondern wie du gesagt hast, die gucken sich den Ast da oben im Baum an und denken sich, also wenn ich jetzt eine Säge hätte, den würde ich mal wegmachen. Weil die Sonne steht nämlich mittags um 14 Uhr genau da, wo dieser Ast ist und der wirft Schatten hier rein.
Ja, genau.
Warum machst du den nicht weg?
Das stimmt.
Ja.
Oder das muss man schneiden, sonst wächst das über und dann ist das nicht gut für den Baum.
Ja.
Wo ich mir denke, woher weißt du denn das? Du bist doch noch nicht mal Gärtner.
Ja,
ja, aber ich habe das schon immer so gemacht, sagt er. Bei mir zu Hause habe ich das auch gemacht. Der Kirschbaum, schau ihn jetzt an, eine Pracht. Du musst den schneiden, wie ich den geschnitten habe.
Und deshalb sind doch, glaube ich, so Probleme, die man den Eltern manchmal vorwirft, wo man vorwerfen würde, das sind doch gar keine Probleme, stell dich mal nicht so an, wo wir das Gefühl haben, wir sind einfach lockerer und easy drauf. Ich kann mir auch vorstellen, dass das, wenn man ehrlich ist, auch so ein bisschen damit zu tun hat, dass wir diese Probleme gar nicht verstehen und nicht sehen. Mhm. Also wenn man jetzt jemandem sagt, so, aber du bist so ein typischer deutscher Dad irgendwie, ja, hier, das Haus wirft Schatten bei dir im Garten und deshalb willst du jetzt hier nicht mehr so und beschwerst dich. Ja, aber wir töten ja auch unsere ganzen Probleme und so in so einem Meer aus anderen Sachen, die wir uns mit ablenken. Und wenn wir das nicht hätten, kann ich mir vorstellen, dass wir auch alles ein bisschen mehr so wären. Und dann würde einem auch vielleicht auffallen, dass man sagt, boah, der Baum, der hier steht, der wirft mir mittags um die Uhrzeit immer so auf meinen Schreibtisch, da will ich eigentlich da sitzen und in die Sonne gucken. Ich glaube, wir sind nicht mehr so empfänglich für diese Reize. Mhm.
Genau das gleiche Phänomen und sich auch selbst mit der Flut an Reizen versuchen zu minimieren, bin ich ganz auf dem Urlaub jetzt, als ich jetzt 10 Tage in Italien war, an so einen Punkt gekommen, dass ich gemerkt habe, dass mir tatsächlich irgendwie ein bisschen langweilig wird. Und das fand ich sehr schön. Erstmal war es sehr schwierig, das zuzulassen, zu merken, oh, das ist jetzt gerade Langeweile. Und diese Panik, die gerade in mir ausgebrochen ist, dass ich irgendwas machen müsste, ist einfach nur so ein Stressfaktor, der sich natürlich aufgebaut hat, um effizienter zu sein. Was nicht immer schlecht ist, aber wenn man das als Dauerzustand sich selber einprügelt, dann wird es irgendwann zu einer Art Sucht, eine Abhängigkeit nach Stress, dass man sagt, geil, jetzt ist was los, ich kann was machen.
Ja.
Und da hatte ich die ein oder anderen Situationen, dass ich irgendwo stand und gemerkt habe, ich weiß nicht, wie viel Uhr es ist, ich weiß nicht, was gerade eben passiert ist, ich weiß nicht, was später passieren wird. Ich bin gerade einfach nur hier und ich merke, es geht mir gut, es ist warm, ich habe eine Badehose an, ich habe gerade was gegessen, ich habe genügend Trinken hier und gerade ist irgendwie alles geil. Und da habe ich dann auch gemerkt, dass ich irgendwie einen Ticken länger stand und nur geguckt habe und einfach nur, was ich gefühlt habe, verarbeitet habe. So ein bisschen in der Wertschätzung, dass mein Jetzt gerade alles hat, was ich brauche.
Ja.
Und das ist auch eine schöne Erfahrung gewesen. Ich habe diese Reise oder solche Reisen schon öfter gemacht, dass ich eben versucht habe, mich selbst zu limitieren, mit einem Bus unterwegs sein. Da hat man nicht mehr als, man schläft zwar im Bus, ich habe zwar trotzdem auch irgendwie ein Handy dabei, aber man limitiert sich mit dem Überfluss. Man hat kein großes Haus, man hat keine großen Ablenkungen dabei, sondern einfach nur die Natur, einen Campingstellplatz und Ruhe. Und dann hat man auf einmal die Möglichkeit, sich irgendwo hinzustellen und zu sagen, der Ast, der fuckt richtig ab. Ja. Den fäll ich jetzt.
Genau, den reise ich jetzt auch.
Ja.
Nee, aber wir haben auch schon mal in der Podcast-Folge gesagt, dass es diese Magic Moments gibt, wenn du durch so einen Park läufst mit Musik in den Ohren. Mhm. Und ich glaube, das ist dieses, da man die ganze Zeit in so einem Schnellzug sitzt, quasi in dem Leben, was man jetzt führt und immer Reize hat von allen Seiten und man erwartet aber vom Leben, dass man in diesem Schnellzug halt diese, neben diesen ganzen Reizen auch noch diese ganzen, ja, diese ganze Wahrnehmungen von Dingen bekommt und hier soll eine Erleuchtung kommen und hier soll ich jetzt das fühlen und hier will ich jetzt mega verliebt sein und hier so und so, aber man bleibt nie stehen. So, und deshalb, natürlich kann das nochmal, ist nochmal extremer, wenn du jetzt sagst, ich bin in Urlaub und ich stehe am Meer. Das ist natürlich nochmal voll krass so, weil man ist nicht so oft am Meer, weil wir hier sind nicht mehr gewohnt. Also das ist nochmal so ein Magic Moment, da kommt das schon mal schneller. Aber auch hier, wie gesagt, wenn man im Park mal sich zum Beispiel mal alleine auf eine Parkbank setzt, so und einfach guckt, So, dann, glaube ich, kommen so Sachen halt viel intensiver rein. Deshalb ist, glaube ich, dieses Stehen bleiben und wirklich sagen, ich bleibe jetzt körperlich stehen, um über etwas nachzudenken, kann mega hilfreich sein, um zu so einer kleinen Erleuchtung zu kommen, weil ich glaube, in diesem Brass und diesem Alltagsstress, den man immer hat, da kommt das vielleicht auch gar nicht. Deshalb ist es schon wichtig, auch mal zwischendurch zu sagen, so jetzt setze ich mich mal hin.
Ja.
Jetzt setze ich mich mal hin und guck.
Ich finde es einen wahnsinnig schönen und interessanten Gedanken, den du gerade angerissen hast, und zwar, dass man durch diesen Schnellzug an Informationen, an Dingen, die man erledigen muss, vergisst, das eigentliche Leben auch noch wertzuschätzen. Also du, sagen wir mal ganz von vorne in der chronologischen Abfolge, du wirst geboren, du lernst ein paar Sachen wie Sprechen, Laufen, dich zu artikulieren, so ein paar Sachen wie Empathie ist auch sehr wichtig. Dann auf einmal gehst du in den Kindergarten, dann in die Schule, dann wird dir gesagt, du musst auf jeden Fall etwas leisten, du musst etwas lernen, du musst irgendwie schauen, dass deine Zukunft durch die Bildung gesichert wird, dass dir mehr Türen offen sind. Dann auf einmal wird geschaut, okay, was ist dein Job, wie willst du dich verselbstständigen, was machst du für deine Karriere etc. pp. Und wie willst du deine Alterssicherung jetzt schon in die Tasche bekommen, wie willst du deine Rentensicherung in die Tasche bekommen. Und dieser Schnellzug lässt diese schönen Momente nur sehr schwierig zu, dass man sich denkt, wie du schon gesagt hast, okay, in der Zeit muss ich mich ja noch irgendwie und sollte ich mich verlieben, in wen auch immer, ich brauche irgendwie eine Partner, Partnerin an meiner Seite, ich sollte irgendwie Kinder und eine Familie zustande bekommen, was früher ein Job für sich war. Und mittlerweile sind alle richtig heftig Karriere betrieben und gesteuert, dass man sagt, nein, ich, jetzt. Aber dieses Leben, das sind ja fast zwei Leben, die man mittlerweile mit einem Leben kombinieren muss. Also du hast auf der einen Seite eine Karriereleiter, die du ganz schnell nach oben klettern möchtest. Auf der anderen Seite möchtest du aber auch eine emotionale, romantische Beziehung mit dir und einer anderen Person aufbauen. Das sind zwei Lebenszeitstrahle, die du jetzt innerhalb einer Lebenszeit verpacken musst.
Ja.
Ich weiß nicht, irgendwann sind wir so effizient getrimmt, dass es noch eine dritte Zeitachse gibt, die du vielleicht auch noch irgendwie für dich arbeiten muss, dass man sagt, okay, jetzt hast du die romantische Ebene, jetzt hast du die Karriereebene und eine Ebene auf.
Naja, gut, die dritte Ebene wäre wahrscheinlich, du bist Vater zum Beispiel. Das wäre halt wahrscheinlich diese dritte Ebene, die du auch noch meistern musst. Also wenn du auch noch ein Kind mit da reinholst.
Ja, aber das würde ich in diese Familienliebeslebensebene mit reinpacken. Dass du auf der einen Seite schaust, okay, wie bekomme ich Partner, Partnerin, kriege ich eine eigene Familie zusammen, kann ich für die sorgen? Und das ist natürlich abhängig von der Karriere, Lebensspanne, dass du sagst, okay, ich brauche irgendwie Geld verdienen, solche Sachen. Und irgendwann, wie gesagt, könnte eine dritte Spanne dazukommen, dass man sich auf ganz andere Dinge auf einmal konzentrieren muss, wie zum Beispiel das Leben danach oder das Leben für andere in der weiten Zukunft, dass man eben schaut, okay, jetzt muss ich auch noch Nachhaltigkeitsgedanken mit reinbringen, damit das alles übereinkommen kann.
Ja, und dass ich dann auch überhaupt erstmal zufrieden bin dann mit dem, was ich geleistet habe. Weil du dadurch, dass du halt immer mehr gefühlt kannst oder immer belastbarer wirst, denkst du auch, jetzt muss ich das aber ausreizen bis zum letzten Punkt.
Und ich muss
dann knallt, genau, und bis dann knallt und dann ist es zu viel gewesen.
Ja.
Aber eigentlich ist dieser Schnellzug ja tatsächlich echt ein ganz schönes Beispiel, weil ich musste gerade dran denken, habe ich jetzt nur so in den Raum geworfen, aber tendenziell ist es ja wirklich so, du sitzt in diesem Schnellzug und du guckst aus dem Fenster bei diesem Schnellzug. Das ist eigentlich eine sehr schöne Metapher so fürs Leben, weil du guckst aus dem Fenster und das ist manchmal mega schön, wenn du so im ICE sitzt und der knallt dadurch, weiß nicht was, und du guckst raus und da ballert irgendein Haus an dir vorbei und da guckst du ganz interessiert raus, das macht man ja schon dann mal. Dann fährt man an irgendeinem Feld vorbei, dann sind da irgendwie Bäume und du denkst dir, krass, es verändert sich auch irgendwie die Natur überall umherum. Und irgendwann, ich weiß nicht, ob wir da zusammen im Zug waren, wahrscheinlich, weil ich bin noch nicht so oft alleine Zug gefahren, ist der Zug mal stehen geblieben, weil irgendwo vor Hamm war wieder, weiß nicht was oder so. Und dann ist der Zug stehen geblieben. Dann sind natürlich erstmal eigentlich alle mega scheiße drauf, ne? Dann wird geflucht im Zug und weiß nicht was. Und dann habe ich so rechts aus dem Fenster geguckt und dann ist der Zug einfach stehen geblieben neben einem gigantischen Sonnenblumenfeld. Und das war so ein richtig geiles Bild. Ein Sonnenblumenfeld mit so einem Baum. So, und dann guckst du so und dann stehst du da. Und dann fliegt nicht alles an dir vorbei, sondern bist du richtig mal so in diesem Moment und dieser Frame von diesem Fenster im Zug, aus dem du rausguckst, ist plötzlich so ein Bild, wie so ein Gemälde. Mhm. Und denkst dir so, okay, crazy. Das hat jetzt irgendwie gerade so einen ganz anderen Wert als all das, was so an dir vorbeigeballert ist irgendwie. Und deshalb ist, glaube ich, dieses Stehenbleiben und dieser Stillstand, mit dem du erstmal was Negatives assoziierst für dich, weil wir zum Beispiel, die den ganzen Tag auch im Internet unterwegs sind und so, also unser Kopf ist ja voll auf Rennen getrimmt, so die ganze Zeit, nein, nicht stehen bleiben. Und sobald du Stillstand hast, verfallen wir in so eine Embryo-Haltung und sind so, keiner liebt uns, wir sind einsam und weiß nicht was. Das hatten wir schon super oft, aber ist so, wie oft wir schon an diesem Punkt gewesen
sind. Ich bin selber nichts wert, genau. Ich kann eigentlich gar nichts.
Ja, aber es ist so, es ist halt wirklich so, das passiert aber nicht nur uns, sondern ich meine, wie viele Leute uns schreiben nach solchen Folgen, die sagen, ja, Mann, fuck, ich auch. Aber einfach mit so diesem Stillstand würde ich mir wünschen für mich selber, nicht immer so was Negatives zu assoziieren, sondern zu sagen, ist doch toll. Freu dich doch, dass du gerade mal stehen bleiben kannst. Ist doch völlig in Ordnung. Guck mal aus diesem Fenster und guck jetzt gerade mal um dich rum. Sei der Typ, sei der Dad im Garten, der sich von der Gruppe trennt und einfach in die Luft starrt. Und sei du nicht die Person, die den von außen anguckt und sagt, was zum Henker macht diese Person da?
Auf der anderen Seite habe ich im Urlaub auch gelernt, dass es nicht immer geil ist. Also ich habe im Urlaub auch den ein oder anderen stressigen Moment gehabt und habe gemerkt, dass es aber auch völlig okay ist und sehr wichtig ist, diesen stressigen Moment als negativen Moment wahrzunehmen. Dass einfach nur, dass man mit dieser überdurchschnittlich hohen positiven Einstellung jetzt keinen Optimismus walten lassen nicht sollte. Ich will das nicht pauschalisieren. Aber es gibt auch so einen toxischen positiven Lebensstil, dass man sagt, nee, passt schon, alles wird super. Deswegen ist auch völlig okay, mal den Stress zuzulassen oder zu sagen, oh, das gefällt mir gerade nicht. Denn du kannst natürlich einerseits sagen, ich stehe gerade oder sitze gerade im Zug, kurz vor Hamm, der hält an, außerplanmäßig. Eine Ansage sagt, wir bleiben jetzt erstmal eine halbe Stunde stehen. Du weißt aber ganz genau, ich brauche einen Anschlusszug irgendwo. Den verpasse ich jetzt mit einer halben Stunde auf der Strecke. Deswegen verspüre ich gerade Stress und das ist auch völlig okay. Und vor allem dann auch seinen Frust nicht verletzend, aber seinen Frust rauszulassen durch, weiß nicht, Fahrgastrechte. Bei der Bahn kann man sich Geld wieder zurückfordern zum Beispiel. Aber wenn du natürlich im Zug sitzt, auf der anderen Seite, auf der Fensterseite, guckst in dein Sonnenblumenfeld und weißt ganz genau, ist egal, wenn ich eine halbe Stunde früher oder später ankomme, für mich ist das wurscht, dann kannst du natürlich das Ganze sehr gut ausharren. Und dann merkst du auch, wie die Leute darauf reagieren. Denn wenn der Zug steht, kurz vor Hamm, dieses Signal für eine Durchsage kommt, gibt es einige Leute, die dann durch ihre Kopfhörer einfach lauter machen und sagen, ist mir scheißegal und sich zur Seite drehen und sogar grinsen. Und es gibt andere Leute, die reißen ihre Ohrstöpsel aus den Ohren und sagen, diese Scheiße! Und versuchen dann links und rechts Empathie mit den Leuten zu bekommen. So, können sie doch nicht glauben, oder? Wo müssen sie hin auch? Ja, meine Güte! Ich komme gar nicht an! Dann gibt es genau diese zwei Personen, genau wie in diesem Meme, wo dieser Bus irgendwo steht und die Person guckt auf die dunkle Seite, auf die Schattenseite, auf die Steinseite des Abhangs quasi und die andere Seite sieht einen schönen Sonnenuntergang.
Das macht das zu einer noch viel schöneren Gesellschaftsmetapher, weil wie gesagt, wie du gerade schon gesagt hast, die eine Person sitzt halt an der Sonnenseite vom Zug, wo die Sonne reinscheint und die andere halt an der Dreckseite, auf der Seite regnet, sieht voll scheiße aus und da ist einfach nur eine Baustelle an der Seite und der Zug bleibt stehen und die eine Person sagt, guck mal hier raus. Mega schön, einfach mal Stillstand. Die andere guckt raus und denkt sich, fuck, alter Stillstand. Aber deshalb, wie gesagt, es ist, glaube ich, einfach nur wichtig, sich klar zu werden, an welchem Platz vom Zug man sitzt, ob man sich umsetzen will, ob man sich umsetzen kann, ob man was ändern kann, um da zu sitzen, damit Stillstand vielleicht besser wird. Aber natürlich ist das nicht für jeden gut. Und ich bin ja das Paradebeispiel davon. Ich habe ja gar keinen Bock auf, also ich mag den Stress. Ich mag auch krank gestresst zu sein. Ich würde sogar fast mittlerweile sagen, ich bin mir dem so bewusst geworden, dass ich sage, ich brauche das für mein Leben. Ich brauche diesen Hustle, ich brauche den Stress und ich bin unglücklich, wenn ich zu viel Stillstand habe, was ja auch okay ist, also das macht mich richtig unglücklich. Ich möchte Dinge erreichen, ich möchte Dinge vorantreiben, ich möchte in so einem Projekt richtig aufgehen und mich da rein stressen und das auch durchballern bis zum Ende. So, das brauche ich auch. Ist dann auch gut.
Da muss man halt wirklich einfach nur wirklich vorsichtig sein. Nicht, dass das der Drive, den du jetzt verspürst, für alle Ewigkeiten positiv bleibt, sondern dass man auch auf seinen Körper achtet und sagt, es gibt auch Momente, die darf man schneller oder langsamer zelebrieren. Man erreicht ja trotzdem was, ohne den ganzen Tag immer permanent E-Mails zu beantworten, komplett gestresst zu sein. Weil das Gute ist, glaube ich, anhand dieses Beispiels von dem Zug, der fährt ja irgendwann weiter. Dieser Zug, ich würde sagen, der Zug des Lebens, der steht nie. Der fährt nur manchmal schneller und fährt manchmal langsamer. Aber er steht nie still. Das geht immer weiter. Und wenn man sich dessen bewusst wird, dass es einfach mal eine Zeit gibt, da passiert weniger und es gibt eine Zeit, da passiert mehr, aber man weiß, die einzige Konstante ist Veränderung und das ist, dass das Umfeld sich konstant verändert. Der Zug durchfährt ja alle Ecken und Enden von Deutschland. Außer Hamm. Da trennen sich die Züge.
Da bleibt er stehen. Ja. Meistens, komischerweise. Das ist wirklich, da bleibt selbst der Zug des Lebens stehen. Ja. Dürfte eigentlich gar nicht, aber haben so, halt, stopp. Und dann kannst
jetzt
du
gehen wir in die Werbung.
Jetzt gehen wir in die Werbung. Mann, ich wollte eigentlich noch, jetzt haben wir uns am Zug des Lebens aufgehalten. Ich wollte eigentlich noch was, eine Empfehlung Ja, das ist eigentlich keine Empfehlung. Ich wollte eigentlich über was erzählen. Ich habe nämlich was richtig Cooles noch erlebt. Das kann ich euch sehr ans Herz legen. Ist jetzt keine Weltneuerung. Viele von euch werden sagen, ah, schon 100 Mal gemacht. Möchte aber noch mal ein paar Leuten empfehlen. Ich war nämlich mit meinem Vater und meinem Bruder in einem Escape Room. Mhm. Und ich war schon mal in einem Escape Room. Viele von euch waren sicherlich auch schon mal in einem Escape Room. Ich habe aber die Erfahrung für mich gemacht, obwohl ich nur in zwei Stück war, manche sind besser, manche sind schlechter.
Ja, es gibt ein bisschen aufs Spiel drauf an, ja, wie schwierig das ist.
Ja, ne? Und vor allen Dingen, würde ich eher sagen, wie viel Liebe da reingesteckt wird in so ein Escape Room. Weil das, glaube ich, ein Riesenunterschied. Und wir waren auf jeden Fall, und das mache ich jetzt mal als Werbung hier rein, wir waren in einem Escape Room in Bonn. Time Break heißt das Ganze. Ich glaube, der hat so drei verschiedene Räume. Und das war wirklich mit so viel Liebe und so geil gemacht. Und du kamst rein und gingst nur durch eine Tür, also du dachtest, es geht noch gar nicht los, und dann warst du schon in dieser Welt drin. Also die haben quasi in ihrem Wartezimmer, war schon diese Story, ging schon los.
Okay.
Da war eine junge Frau, die hat das Ganze so angeleitet vorne, die hat das so gut umgesetzt und einen so an die Hand genommen, das positiv und cool gemacht, hat auch so ein bisschen klar gemacht, so, okay, das Schauspiel geht jetzt los, bitte macht mit. Und die war völlig on fire.
Was war das für eine Storyline? Also in welche Welt bist du eingetaucht? Wie sah es dann aus? War es
also
eine bestimmte
Zeit? Genau, ich werde erstmal nichts spoilern, damit Leute das auch noch machen können. Aber wir haben uns für den Illuminati-Raum entschieden. Also es gibt diese eine Story in Illuminati, kann ich sehr empfehlen. Es war wirklich unfassbar gut gemacht. Und die Story war so ein bisschen, du kommst vorne in einen Raum. Dort ist ein Labor und da sind irgendwie Wissenschaftler. Und da gab es so ein bisschen wie bei Stranger Things, so ein Riss in der Zeit, weiß nicht was. Und durch diese Risse kommst du in diese einzelnen Räume und die kannst du spielen. Also erstmal mega geil gemacht. Ich muss dazu sagen, ihr müsst euch ein bisschen darauf einlassen, weil das ist schon wirklich unfassbar nerdy gemacht und die nehmen das natürlich ernst und dann wird dir direkt erzählt, oh mein Gott, halten Sie sich fest, wir haben einen Riss im Zeitraumkontinuum und du stehst da, Alter, mit deiner Cola Zero in der Hand irgendwie und bist so, ja, okay.
Ja, ich glaube, also du brauchst eine kleine Hürde, dein Bruder sicherlich auch. Aber dann könnt ihr euch darauf einlassen und dann habt ihr auch Bock, euch da reinzunehmen. Wie hat es dein Vater angenommen?
Das war natürlich auch interessant, weil ich mir auch dachte, mein Vater hat Folgendes gemacht. Da steht dann diese junge Dame und erklärt uns das und hat dann irgendwann einen Schalter von der Seite genommen. Der lag da so rum im Badezimmer und hat uns dann erklärt, dass dieser rote Schalter, dass er dafür da wäre, wenn drin ein Notfall passiert. Mhm. Also wirklich, gibt es diesen Schalter, dann kommt jemand und holt uns raus. Wenn da jemand irgendwie Platzangst bekommt, weiß ich nicht was. Und sie erklärt das und ist voll in ihrer Rolle. Und mein Vater so, wissen Sie, wie der heißt? Und sie so, Entschuldigung, was? Wissen Sie, wie der heißt? Der Knopf. Das ist ein Notmann-Ausknopf oder irgendwie sowas. Ein Notausknopf. Und sie, der hier? Ja, das ist der technische Begriff dafür, ein Notausknopf. Haben Sie das gewusst? Sie so, nee, aber...
Danke.
Danke, danke. Und ich war schon so, das wird hervorragend. Dann, richtig gut, hat sie nochmal erklärt, so von wegen, also, passt auf, in diesem Raum, ihr dürft Dinge natürlich so ein bisschen verstellen, Dinge umdrehen und so, aber keine schweren Dinge von A nach B. Ihr müsst nichts von der Wand ziehen, ihr müsst keine Sachen abreißen und ihr müsst kein Werkzeug oder so benutzen.
Keine Türen eintreten.
Da haben wir meinem Vater schon gesagt, oh, das war schlecht, mein Vater hat Akkuschrauber dabei und alles, der nimmt dir gleich hier den kompletten Raum auseinander. Ich habe in diesem Raum gedacht, als wir durch waren, habe ich gesagt, wenn mein Vater mit drei seiner Freunde so einen Raum machen würde, die würden das Ding von oben bis unten abmontieren. Und einfach die Tür finden, indem sie einfach die Wand auseinandernehmen.
Ja.
Mein Vater hat so viele Dinge in diesem Raum hin und her und hochgehoben, wo wir ihm gesagt haben, Papa, die hat aber ganz klar gesagt, wir dürfen die Sachen nicht verschieben und nicht von A nach B stellen. Und mein Vater war schon die Bank von A nach B am Stellen.
Was, wenn das ein Hinweis ist, dass hier ein Widerstand ist?
Ja, warte mal. Ich guck mal hier in der Innenseite vom Holz. Ich flex das mal auf, um zu gucken, ob da drin was steht. Nein, mein Vater hat ein paar Minuten gebraucht, um da reinzukommen und war dann komplett into it.
Geil.
Hat sich auch richtig darin verloren in dieser Geschichte. Es war ein unfassbar gutes Teambuilding, möchte ich jetzt sagen, obwohl wir es ja so mit familiären Kreis gemacht hat. Aber man hat so nach so 20 Minuten gemerkt, so, boah, alle waren richtig on fire, dieses Rätsel zu lösen und man hat zusammengearbeitet.
Ja, aber ich würde ja sagen, da ist das Teambuilding gerade, weil ihr als Familie drin wart, besonders hoch und super schön.
Voll, richtig gut.
Das heißt, also, wenn man therapeutische Maßnahmen erreichen möchte, eben im Familienkreis oder als Paar, geht in einen Escape Room.
Ja, als Paar kann ich mir vorstellen, dass auch Leute geschieden daraus gehen, um ehrlich zu sein. Weil das ist schon, also ich glaube, je nachdem, mit wem da reingehst, ne? Also das, es ist wirklich knifflig. Also man denkt so, das wäre so ein Kinderkram, wenn man vor allen Dingen vorne reinkommt, die haben diese Geschichte erzählt. Aber sobald du merkst, Alter, ich glaube, ich bin gerade zu blöd, um das zu lösen, da geht dir das aber in die Substanz, dann lachst du nicht mehr und dann findest du das auch alles nicht mehr witzig. Und egal wie abgespaced diese Story ist, denkst du halt schon so, okay, wild. Und du hattest die ganze Zeit diese Person im Ohr, die hatte so ein Walkie-Talkie und redet mit dir. Und über eine Kamera guckt dir sich jeden Schritt an, den du machst, und der wird überwacht. Dann kriegst du einen Tipp, so von wegen, hey, ich glaube, ihr seid gerade irgendwie auf der falschen Fährte, guckt mal weiter unten und so. Also es ist wirklich, ich kann es sehr empfehlen, egal wo ihr seid, weil wir wissen, dass die Leute, die jetzt zuhören, ja aus ganz Deutschland kommen. Escape Rooms gibt überall.
Ja, ja.
Guckt euch ein bisschen die Bewertungen an, das ist nicht ganz unwichtig, weil es kann auch sein, dass ihr in ein Escape Room geht und sagt, das war nett. Dieser Escape Room, den ich gerade empfohlen habe, ich weiß nicht, ob es diese Timebreak-Dinger in ganz Deutschland gibt, ob das eine Kette ist.
Keine Ahnung.
Kann ich sehr empfehlen. Falls ihr diesen Illuminati-Raum machen könnt, irgendwo, macht den, der war super. Und ja.
Für alle und vor allem ich, der mich jetzt auch noch interessiert oder wissen möchte, was für eine Schwierigkeit war das? Gab es da irgendwie bei Timebreak eine Skala von 1 bis 6, 1 ja. bis 10, wie auch immer, dass man sagt, okay, das war Schwierigkeitsstufe?
Ja, steht dabei. Also da steht immer bei, ob das gut für Anfänger geeignet ist, ob es für Experten und Expertinnen ist. Also ob du schon öfter mal in Escape Rooms gewesen sein sollst. Ich weiß gar nicht mehr, was bei unserem dran stand. Weil unser war wahrscheinlich ein 5-Jähriger.
Es reicht, wenn sie wissen, was grün ist.
Genau. Für uns ist es ein Raum für 5-Jährige.
Ja, okay.
Und wir so, oh mein Gott, das ist so schwer. Also unser war schon wirklich ohne Tipps. Von der Person wäre das auf gar keinen Fall machbar gewesen. Also wir hätten es auf gar keinen Fall geschafft. Und ich würde jetzt auch mal sagen, wenn du nicht wirklich der Super-Experte bist, das kriegst du ohne nicht mindestens mal einen Tipp nicht hin.
Das heißt jetzt auch, dass ihr das geschafft habt. Also man hat ja eine bestimmte Zeit, in der man das schaffen muss,
ja.
und um aus diesem Raum rauszukommen. Und wenn man es nicht geschafft hat, hat man den Escape Room quasi nicht geschafft. Ihr habt es aber mit Tipps geschafft in
ja,
der Zeit.
Wir haben es geschafft und war, hatten wir eine Stunde
Gott,
Zeit. Wir haben eine Stunde eins gebraucht. Aber man muss auch dazu sagen, fair enough, ihr braucht keine Sorge haben. Diese Person, die ihr da am Hörer habt, die wird natürlich dafür sorgen wollen, dass ihr auch das Finale mitbekommt. So, das heißt, ihr kriegt auch deutlich mehr Tipps, wenn ihr es gar nicht geschissen bekommt. Es macht mega viel Spaß und es ist wirklich ein so Wahnsinn. Ich habe so gut geschlafen nach diesem Tag, wenn du nachher diese Auflösung des Ganzen bekommst und das geschafft hast und dann kommt dieses Geräusch. Und du hast wirklich geschwitzt, weil das wirklich auch Druck ist dahinter. Und da plötzlich öffnet sich hier eine Tür, du gehst in einen dunklen Raum und denkst dir, oh Gott, Alter, was geht hier ab? Hammer. Richtig
ja,
gut.
Kann
ich sehr empfehlen.
Während Corona habe ich Exit Games gespielt.
Ja.
Das sind Escape Rooms für zu Hause. Das ist ein Spiel, das, also wie ein Gesellschaftsspiel.
Wurde das deutschlandweit gespielt? Also, dass man nicht mehr raus durfte einfach? War das
ja.
das Game?
Ja, Exit Game. Also, oder, ja.
Bitte geht alle nicht mehr raus, draußen ist eine Krankheit. Und du so, oh mein Gott, das ist genial. Ich muss dieses Rätsel lösen. Alles erfunden. So, und wieder darf ich raus.
Gut, dass diese Zeit vorbei ist.
Ja.
Aber wirklich, das war interessant, das irgendwie mitgemacht zu haben. Aber
dumm.
Kacke.
Ja.
Also, nee, dumm war es nicht, weil dafür konnte keiner was.
Nee, war also zu sehen, wie sich so die Leute voneinander getrennt haben.
Ja.
Die Spreu sich selbst vom Weizen getrennt hat, ja.
Ich habe während Corona ein Exit-Game gespielt, oder das war so ein Gesellschaftsspiel, das konntest du nach Hause bestellen und dann hat man das am Küchentisch gespielt und auch da war eben immer wieder sehr schön zu sehen, wie intensiv man denkt, wie kreativ man denkt, gemeinsam um dieses Spiel zu lösen, obwohl es nur ein Gesellschaftsspiel ist über irgendeinen verborgenen Schatz, der in irgendeinem Ozean liegt etc. pp. Und dann nach, weiß nicht, 2 Stunden zum Beispiel, wenn man das Rätsel geschafft hat, auf einmal diese Last von einem fällt und man merkt, man hat in diesen 2 Stunden etwas irgendwie so Krasses erlebt, was man keinem genau beschreiben kann, was man gespürt hat, als man diese Rätsel versucht hat zu lösen, was sehr interessant ist. Einzigartig vor allem.
Ja, und da muss man auch nochmal sagen, wo wir es ja vorhin schon mal angesprochen haben, du darfst halt auch einfach kein Handy da drin benutzen. Ne?
Mhm.
Du darfst weder Fotos machen, du darfst nichts googeln oder sonst irgendwas. Das heißt, du bist eine Stunde intensiv mit einem Rätsel beschäftigt und geht mal in euch, wann ihr das letzte Mal gemacht habt. Wenn ihr einen Spieleabend macht mit Freunden, glotzt ihr auch zwischendurch aufs Handy. Geht ihr zwischendurch mal raus, guckt eure WhatsApps nach, geht rauchen oder was weiß ich und guckt dabei aufs Handy. Aber wann habt ihr euch mal eine Stunde intensiv mit was befasst, dann spürst du halt, wie es nochmal so ist, wie früher in der Kindheit, nochmal in so ein Ding einzutauchen und das ja auch zuzulassen. Auch wenn man es am Anfang ein bisschen lächerlich findet vielleicht, wenn du einmal drin bist, dann ziehst du es durch.
Selbst in meinen Träumen, wenn ich mich abends ins Bett lege, befasse ich mich 8 Stunden mit Insta-Stories. In oder meinen
so,
Träumen.
Aber so ein Fantasy-Sheet, ja, genau. Durch den du selber
zusammengesteckt
wow,
hast. Cool, Autos,
mit deinen
Pferde.
Lieblingsmemes, die du gesehen hast.
Das ja. Stimmt.
Absolute Empfehlung, Escape Room. Vielleicht sollen wir, ich habe ein Videoformat im Kopf dafür.
Ja.
Vielleicht können wir das eines Tages mal irgendwie umsetzen. Ich fände es mega witzig, nachdem ich das mal gemacht habe, wenn wir in so ein Ding mal richtig betrunken reingehen würden.
Aber das ist schwierig, weil wenn du das Videoformat publizierst, weiß, dann kann man diesen Escape Room nie wieder benutzen.
Das ist so eine kleine Hürde. Deshalb sage ich auch,
einen eigenen Escape Room bauen müsste, ja, man.
Müsste man dann vielleicht, also das müsste man mit irgendwem zusammen machen. Aber das fände ich spannend und vielleicht, dass man jedes Mal, wenn man ein Rätsel hat, nicht geschaut, muss man einen Shot trinken.
Das ist ein neues Fernsehformat. Das ist nicht Promi Big Brother, Drunk wo Escape. Alle drinbleiben müssen, so. Sondern Drunk Escape,
ja.
Klingt witzig als Titel, aber es sind Leute, die werden eingesperrt und die müssen sogar da drin pennen und so, also es ist ein bisschen länger das Format, aber müssen rauskommen.
Ja.
Wobei, ob sie drin pennen müssen, weiß ich noch nicht. So, es ist genauso clever und genial wie das Format LOL. Du sperrst Leute 6 Stunden ein, filmst komplett durch und hast 6 Folgen, eine Stunde, boom, fertig.
Ja.
Ein Drehtag, wochenlang Spaß.
Ja, das wäre gut.
Ja, nur wir machen Escape Room.
Cool, jetzt haben wir es wieder ausgesprochen. In 4 Wochen gibt es dieses Format und wer darf nicht mitmachen?
Wir.
wie so häufig bei Dingen. Egal, naja. Egal.
Join habe ich gerade gelesen. Join möchte zu einer Mega-Plattform werden.
Okay.
Und das wäre ja ganz cool, wenn wir vielleicht da einfach auch dran teilhaben dürfen.
Liebes Join-Team, ihr könnt jetzt diese Idee euch einfach nehmen und es einfach mit allen möglichen Twitchern da draußen umsetzen, wie es ja solche Plattformen ganz gerne machen. Oder ihr meldet euch einfach bei uns. Genau. Wir machen mit.
Ja. Müsst uns auch nicht in die Credits-Runden reinschreiben.
Genau.
Einfach klauen.
Genau. Nehmt es einfach. Wie gesagt, es wäre cool, wenn wir vielleicht immer einmal durchs Bild laufen dürfen, weil ansonsten werden wir euren Ruf hier in diesem Podcast verbrennen. Auf Lebenszeiten.
Geil. Pass auf. Niklas. Ich würde sagen, wir beenden erstmal diese Aufnahme. Ihr startet schön in den Tag, beendet diesen Tag, wann auch immer ihr diesen Podcast hört. Abonniert diesen Podcast-Kanal. Das
ja,
ist
bitte.
Absolut wichtig. Eine Empfehlung tut nie weh. Wir hatten letzte Woche, glaube ich, die Hausaufgabe, dass ihr es an eure Kolleginnen und Kolleginnen empfehlen solltet.
Ja.
Diese Woche empfehlt den Podcast an.
Freunden und Freundinnen.
Immer 2 Freunde und Freundinnen.
Ja, genau. Ich glaube, das Ding ist, es ist mittlerweile so ein Singsang geworden am Ende der Folge, dass Leute das vielleicht gar nicht mehr hören.
Ja.
Aber wie gesagt, wir können das alles hier nur für euch machen, jede Woche, manchmal sogar jetzt mittlerweile 2-mal die Woche. Wenn ihr dieses Projekt unterstützt, wenn ihr uns dabei so ein bisschen auf die Beine helft, das wäre ganz, ganz toll. Schaut gerne bei www.niklasunddavid.com vorbei. Da gibt es verschiedene Dinge. Es gibt Tickets für unsere große November-Show, auf die wir uns schon sehr, sehr freuen und auch schon so ein bisschen aufgeregt sind.
Das
ist das größte Projekt, was wir hier gemacht haben. Da gibt es Tickets dafür. Kommt gerne vorbei. Dann sehen wir uns auch alle persönlich. Und es gibt Merch. Alles bei www.niklasunddavid.com.
In diesem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Wir würden uns sehr freuen, wenn wir uns auch nächste Woche wieder hören werden. Bisschen schnell geredet. @Niklas und David, @Dudes der Podcast.
Jetzt haben wir alles gesagt.
Küsst eure Freunde.
So ist schön. In diesem Sinne, wir singen.